gibt viele, viele Gründe, warum ich gerne in dieser Gemeinde bin. Und einer der Gründe ist, dass man solche Bibeltexte, wie wir sie jetzt am Anfang hatten, und solche Lieder, auch im Herbst singen darf. Obwohl es doch eigentlich eher üblich ist, das so im März, April zu singen, wenn es auf Ostern zugeht. Und mitnichten haben wir den Kalender durcheinander gebracht. Wir sind ausnahmsweise mal nicht unserer eigenen Zeit voraus, sondern wir wollen heute tatsächlich uns über Golgatha unterhalten, über das Sterben Christi am Kreuz. Aber nicht, weil irgendwie jetzt Ostern in irgendeinem Kalender drin steht, sondern weil es zu unserer Serie passt. Ich habe ja vor einiger Zeit angefangen, eine Serie über die neutestamentliche Gemeinde zu machen. Mit dem Ziel, eigentlich nochmal so von Grund auf zu erläutern, welche Aufgaben, welche Ziele eine Gemeinde hat und wie sie diese Ziele erreicht. Wir hatten sowas schon mal in anderem Gewand. Da nannte sich das ganze Kind Gerda. Oder die männliche Version war Edgar. Für die, die das jetzt gar nicht kapieren, tja, Pech gehabt. Aber dafür haben wir eine Veranstaltung, die heißt Meine Gemeinde stellt sich vor. Da wird Gerda auch eingeladen oder Edgar. Im nächsten Mai haben wir wieder eine, könnt ihr gerne vorbeikommen. Aber ich mache es halt nicht mit so schönen Abkürzungen, sondern ich mache es etwas anders. Nämlich, dass ich einen Bibelvers mir als erstes Startbrett genommen habe, nämlich aus der Apostelgeschichte 2. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, Verse 41 und 42. Eines der spannendsten Kapitel der Bibel, muss ich nur sagen. Also wer Apostelgeschichte 2 nicht schon dieses Jahr gelesen hat, dreimal nachholen. Also einmal nachholen und zweimal zur Strafe noch obendrauf. Es ist richtig ein ganz spannendes Kapitel. Wer die Allmacht Gottes erleben möchte, kann dort eine ganze Menge von finden. Da werden mal locker ein paar tausend Menschen zum Glauben hinzugetan. Und da heißt es dann in Vers 41, die aber nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber, also das ist das, was die ersten Christen getan haben, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und wir haben uns in den vergangenen Teilen, ganz besonders mit den Gebeten, mit Anbetung im weiteren Sinne, auseinandergesetzt und im zweiten Teil mit der Lehre der Apostel. Und heute möchte ich mich einem Teil widmen, von dem ein Reformator, Calvin, gesagt hat, es ist zu erhaben, um mit meinem Verstand erfasst zu werden oder mit Worten ausgedrückt zu werden. Oder um es einfach offener zu sagen, ich erfahre es mehr, als dass ich es begreife. Und die Rede ist vom Brotbrechen, vom Mahl des Herrn, vom Abendmahl, vom Tisch des Herrn, vom Herrenmahl, all diese Begriffe tauchen hier und da in der Bibel auf oder in unserem Sprachgebrauch. Sprich von diesem Vorgang, dass Brot gebrochen wird, von den Leuten aus der Gemeinde gegessen wird, dass Wein oder Traubensaft in einen Kelch gegossen wird und jeder daraus trinkt. Das werde ich jetzt künftig Mahl des Herrn bezeichnen, weil ich es die treffendste Bezeichnung finde, aber untereinander im Sprachgebrauch kann jeder so reden, wie er meint, dass es gut ist. Schlag doch mal bitte Lukas Kapitel 22 und dort ab Vers 15 auf. Das ist eine der Stellen, wo wir das erste Mal vom Mahl des Herrn lesen. Es ist eigentlich eine Szene, die sich an ein besonderes Essen anschließt. Also die Leute haben schon gegessen zusammen. Es geht hier um die Jünger und Jesus und sie haben das Passa miteinander gefeiert. Und im Anschluss daran geschieht etwas und das lesen wir hier. Lukas 22, Abvers 15 bis Vers 20. Und er sprach zu ihnen, das ist Jesus, der hier redet, zu den Jüngern. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Es geht darum, dass er am nächsten Tag verraten werden wird und dann der Prozess losgeht, dass er letztlich am Kreuz hingerichtet werden wird, wie Jonathan verlesen hat. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht dem Gewächs des Weinstocks von ihm trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und jetzt kommt das, was wir als Mahl des Herrn bezeichnen. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich will 5 Gründe im Folgenden nennen. Ihr könnt versuchen mitzuzählen und vielleicht heute Abend versuchen sie zu wiederholen. Ich will versuchen 5 Gründe zu nennen, warum die Christen damals dieses Mahl ab diesem Moment gefeiert haben. Und damit es nicht ganz so einfach wird, weil 5, das schafft ja jeder, werde ich noch 2 Untergründe nennen für den ersten Grund. Warum haben die ersten Christen in der Apostelgeschichte und danach auch in der Kirchengeschichte dieses Mahl des Herrn gefeiert? Warum haben sie das getan? Und natürlich steckt da auch die Unterfrage mit drin, warum sollten wir es tun? Ich denke, dass der erste und wichtigste Grund der ist, dass Christus es angeordnet hat. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Was steht da? Dies tut. Macht es. Handelt so. Da steht nicht, überlegt es euch. Oder was haltet ihr von der Idee das? Sondern tut. Ich finde, das ist ziemlich unmissverständlich. Und worauf Ausleger gerne darauf hinweisen, das war die letzte Nacht, bevor dann dieser Leidensprozess losging. Das war fast die letzte Botschaft, die er seinen Jüngern gesagt hat. Und wenn irgendeiner von euch wüsste, er würde morgen sterben oder morgen für immer und ewig nach Südamerika gehen, wo es vielleicht kein Telefon gibt, dann würde er euch am letzten Abend nichts von seiner Goldfischsammlung erzählen, sondern wichtige Dinge weitergeben. Etwas, was ihm am Herzen liegt. Und was sagt Jesus? Dies tut. Zu meinem Gedächtnis. Die frühen Christen haben sich also nicht irgendwie entschieden, aufgrund theologischer Gesamtüberlegungen dieses Mahl des Herrn zu feiern, sondern sie haben gehorcht. Paulus ist ja ein Christ, der erst später hinzugekommen ist. Der war ja zur Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern auf der Erde war, war er noch gar nicht so aktiv. Erst später ist er zum Glauben gekommen. Und er hat dann später auch etwas dazu geschrieben im ersten Korintherbrief zum Thema Mahl des Herrn. Aber wie ist er darauf gekommen? Hat er irgendwie schlaue theologische Überlegungen angestellt? Hat er in irgendwelchen Schriften geforscht und deswegen ist er dazu gekommen? Oder hat er sich mit den Aposteln getroffen und hat gesagt, okay, was hat denn Jesus so in den letzten Tagen euch gesagt? Was sollte ich denn so in meinen Briefen an die Christenheit weitergeben? Nein, interessanterweise schreibt er 1. Korinther Kapitel 11 in Vers 23. Ihr könnt den Finger dann auch an dieser Stelle lassen. Wir brauchen nachher nochmal 1. Korinther 10. Aber jetzt sind wir in 1. Korinther 11. Ein Kapitel, in dem es unter anderem ums Mahl des Herrn geht und auch recht ausführlich geht. Da heißt es, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Ich habe von dem Herrn Jesus empfangen. Wer die Bekehrungsgeschichte des Paulus genauer studiert oder kennenlernt, der weiß, dass Paulus irgendwie eine besondere Bekehrung hatte irgendwie. Weil Gott mit ihm auch eine besondere Zielsetzung hatte. Und was wir hieraus ablesen können, ist, dass Paulus nicht von den anderen Jüngern, was normal gewesen wäre, von dem Mahl des Herrn erfahren hat, sondern dass Jesus wieder ganz besonders betont hat, das ist etwas, was ich meinem Apostel Paulus mitgebe. Er hat gesagt, ich werde dir viele Sachen vermitteln, aber eine Sache ist zum Beispiel die, in der Nacht, bevor ich oder in der Nacht, in der ich überliefert wurde, verraten wurde, habe ich Folgendes getan. Und das ist mir wichtig. Und deswegen schreibt Paulus, Christus hat es mir gegeben, ich habe es von dem Herrn empfangen und so habe ich es euch auch weitergegeben. Er empfing die Weisung, er hat die Weisung ausgeführt und gibt es dann auch an die anderen Gemeinden entsprechend weiter. Das Mahl des Herrn, ich fasse zusammen, war also keine tolle Idee von irgendwelchen Aposteln, ist keine Option, sondern es war ein Wunsch, eine direkte, ernste Anweisung Gottes. Und jetzt habe ich mir überlegt, und jetzt kommen diese 2 Untergründe, von denen ich sprach, warum weist Jesus das an? Warum macht er da so, legt er da so viel Betonung drauf? Warum ist ihm das so wichtig? 2 Punkte. Das erste ist, dass wir dadurch unsere Einheit zum Ausdruck bringen. Die Einheit in Christus. Und das zweite ist, dass es wohl nichts Demütigenderes gibt, als am Mahl des Herrn teilzunehmen. Beides möchte ich kurz begründen. Also wir sind immer noch beim Hauptgrund. Christus hat das angeordnet. einer von den 5 Gründen, warum die Christen damals dieses Mahl des Herrn gefeiert haben. Und warum hat Gott es angeordnet? Eine Überlegung ist die, dass wir damit unsere Einheit zum Ausdruck bringen. Wenn ihr jetzt ein paar Seiten zurückblättert zu 1. Korinther 10, dort die Verse 16 bis 17 aufschlagt, da kommt da so ein bisschen schwierigeres Deutsch, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem zu verstehen, was der Geist damit meint, wenn er das so schreiben lässt. 1. Korinther 10, Verse 16 bis 17. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir nehmen alle teil an dem einen Brot. Ich denke, es gibt keine bessere Möglichkeit für uns Christen, unsere Einheit, die Grundlage unserer Einheit und auch die Zielsetzung unserer Einheit zum Ausdruck zu bringen, als am Mahl des Herrn in der rechten Haltung teilzunehmen. Im Epheserbrief gibt es eine Formulierung, da heißt es, die Einheit des Geistes im Band des Friedens. Und da heißt es, dass wir diese Einheit bewahren sollen. Und ich denke, gerade wenn wir am Mahl des Herrn teilnehmen, tun wir das. Und das wird sich in den nächsten 20 Minuten zum Ausdruck bringen. Warum? Ein Punkt ist, wenn wir nicht gemeinsam am Mahl des Herrn teilnehmen, dann haben wir keine Gemeinschaft. Schon mal ganz praktisch. Ist so. Wenn wir nicht im gleichen Raum sind, haben wir keine Gemeinschaft. Aber im Mahl des Herrn drückt sich unsere gemeinsame Herkunft aus, da wo wir herkommen. Es drückt sich unsere Grundlage aus, in der wir uns treffen, in der wir das Wort auslegen, in der wir unser Glaubensleben führen. Und es drückt auch unseren Heimathafen aus, da wo wir wieder hinkommen wollen. Wenn wir das aber nicht hinbekommen, wenn wir nicht mal in diesem Punkt einig sind, dann sind wir gespalten. Und die Christen in Korinth, denkt dran, das war alles an Korinther hier geschrieben, was wir gelesen haben, die Christen in Korinth waren gespalten. Da waren nämlich die einen, die haben gesagt, wir sind Nachfolger von Paulus. Und dann sagten andere, stopp mal, Apollos ist der Mann. Er und sonst keiner. Und dann gab es eine dritte Partei, die dann meinte, aber Kephas ist eigentlich auch eine Leuchte. Und da sagt dann Paulus, nein, nein, das darf nicht sein. Ihr dürft nicht gespalten sein. Ist Christus denn zerteilt? Ist Paulus etwa für euch gekreuzigt worden? Nein. Wenn ihr zum Mahl des Herrn zusammenkommt, sagt Paulus, dann kommt ihr zusammen, weil Christus gestorben ist. Dann müsst ihr alles, was über Paulus, Apollos, Kephas, über den Prediger hier vorne oder über irgendwelche Gemeindeleiter, Jugendleiter oder sonst irgendwas wisst, vergessen. Ihr dürft nur Christus sehen. Er wurde gekreuzigt, niemand sonst. Und wenn wir diese gemeinsame Grundlage nicht haben, dass alles auf Christus hin zielt und dass alles von Christus her begründet ist, dann haben wir keine Einheit. Dann steht es schlecht darum. Einen zweiten Punkt, und den halte ich für uns in der Gemeinde hier vor Ort für sehr wichtig, nämlich, dass ich denke, dass die Teilnahme am Mahl des Herrn etwas ist, was uns sehr stark demütigen kann, wenn wir es in der rechten Art und Weise begehen, wenn wir in der rechten Haltung hinkommen. Ich will das versuchen zu erklären. Wir haben in unserem Kopf manchmal so eine Wüste. Ja? Man kommt zum Brotbrechen und sagt sich, was soll das mir? Was bringt das mir eigentlich? Die Lieder, manchmal ist die Band noch nicht da, sie klingt, Musik ist nicht so toll, die Lieder sind manchmal auch etwas älter. Ich bin müde, es sind nicht so viele Leute da, meine Freunde erst recht nicht. Wir haben da so eine Wüste in unserem Kopf, oder? Einen dichten Nebel. Und die Frage ist, ich denke, wenn wir beim Brotbrechen oder beim Mahlen des Herrn an uns selbst denken, wenn wir überlegen, was es uns bringt, dann gucken wir schon in die völlig falsche Richtung. Wir denken beim Mahl des Herrn an Christus. Ich sage jetzt nichts Neues. Ich versuche das bloß nochmal zu untermalen oder deutlicher aufzuzeigen, worum es geht. Wir denken an Christus, der am Kreuz gestorben ist. Wir denken daran, dass er sterben musste. Wir denken daran, dass wenn er nicht gestorben wäre, wir nicht zu diesem Mahl zusammenkommen könnten. Wir machen uns an dieser Stelle zu etwas, was wir eigentlich sind, nämlich zu Gleichen untergleichen. Es ist völlig egal, wer da im Raum sitzt. Ob das ein Jugendleiter ist, ob das ein Ältester ist, ob das ein Mensch ist, der sich im Putzen hier in der Gemeinde einbringt, ob das jemand ist, der die Gemeindezeitung schreibt. Alle sind gleich, denn alle waren einmal Sünder und alle mussten diesen Christus als ihren Heiland empfangen. Wer an dieser Stelle denkt, er wäre besser als die anderen, kapiert nicht, was der Leib Christi bedeutet. Also ich meine wirklich, wenn wir uns das mal so vor Augen halten, wenn wir beim Brotbrechen zusammensitzen, wir, jeder der groß ist und jeder der klein ist, ob das stimmt oder nicht, ist völlig egal. Wir sind nur dort, weil Christus gestorben ist. Wir sind nur dort, weil Christus uns zu etwas gemacht hat, uns geadelt hat. Und wenn er das nicht getan hätte, und keiner hat ja was dazu beigetragen von uns, dann wären wir dort nicht. Ich denke, dass das Mahl des Herrn, die rechte Haltung, der rechte Blick für den Leib Christi uns tatsächlich gleich macht mit dem, der zur Linken und zur Rechten sitzt. Fünf Gründe. Den ersten Grund mit zwei Untergründen haben wir jetzt besprochen. Vier weitere Gründe. Der zweite Grund ist, und das steht auch im Bibeltext drin, wir gedenken an Christus. Wir denken an Christus. Jesus sagt, so oft ihr dies tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Diese Leute kamen also zum Mahl des Herrn zusammen und so kommen auch wir zusammen, um uns an den gnädigen Gott zu erinnern, der für uns in eine Bresche geschlagen ist, in eine Lücke, in ein Problem hineingetreten ist, das wir selbst nicht lösen konnten. Und er hat es gelöst. Mir ist völlig klar, dass das, was ich jetzt sage, nichts Neues ist für die meisten hier im Raum. Und doch denke ich, dass wir es ganz schnell vergessen können. Von daher, wenn ihr meint, ey, das kenne ich schon, seid mir so lieb und hört noch 20 Minuten zu. Diese Welt, in der wir leben, ist eine sündige Welt. Sie ist völlig verkommen. Das Urteil Gottes über diese Welt ist gesprochen. Der Zorn Gottes ist nicht eine Eventualität, ist nicht etwas, was eventuell kommen kann oder vielleicht auch nicht kommt. Mal schauen. Sondern der Zorn Gottes ist definitiv da. Die Bibel sagt, der Zorn Gottes ist geoffenbart über die Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Welt. Römer 1. Und wenn wir zusammenkommen, dann feiern wir die Botschaft des Neuen Testamentes, nämlich christliche Errettung. Christentum, Evangelium, ist keine sentimentale Geschichte, die uns irgendwo in unserem Herzen mal berührt hat. Christentum zielt auf eine einzige Person, auf diesen Jesus von Nazareth, der der Sohn Gottes ist. Da gibt es keinen drumherum. Christentum oder Evangelium ist diese wunderbare, großartige Erklärung, dass Gott jemanden gesandt hat, dass Gott jemanden, nämlich seinen einzigen Sohn, gesandt hat, in diese Welt hinein, um hier ein großes Problem zu lösen. Das heißt, wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen, dann geht es um Jesus Christus. Wer etwas anderes erwartet, wird enttäuscht werden. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum jetzt der Raum voll ist und heute Morgen um 9 Uhr nicht voll war. Es gibt noch 5 andere Gründe, aber es kann auch einer sein. Also, wer zum Brotbrechen zusammenkommt, der erste Grund war aus Gehorsam. Der zweite Grund, weil er an Christus denken will, der eine entscheidende Person der Weltgeschichte ist. Der dritte Grund, 1. Korinther 10, 26, stand es, damit sie den Tod des Herrn verkünden. Das ist eine lustige Sache. Rudolf Augstein ist verstorben. Habt ihr ja vielleicht mitgekriegt. Und da gab es viele Leserbriefe im Spiegel. Sie haben ihre Leserbriefseiten sogar etwas größer gestaltet, damit möglichst viele Leser zum Sprechen kommen. Und es wurde viel Trara gemacht. Naja, irgendwann wird das vorbei sein. Ja, irgendwann ist er eine geschichtliche Figur und dann wird es zu bestimmten Terminen, zu seinem Geburtstag, zu seinem Todestag, zu 50-jährigem oder 100-jährigem Jubiläum des Spiegel, wird es vielleicht noch mal eine Erinnerung in geben, aber dann war es das auch eigentlich schon wieder. Und hier kommen Leute zusammen, um den Tod eines Menschen zu verkünden. Ist das nicht verrückt? Was ist denn das Besondere an dem Tod, dass er verkündet werden muss? Nun, zuerst waren die Jünger überhaupt nicht in der Lage, irgendwas Tolles an dem Tod zu verkünden. Im Gegenteil, wenn ihr euch die Geschichten durchlest, Jesus ist gestorben, Jesus ist begraben, die Jünger verkriechen sich in einem Haus, schließen die Türen ab und die Fenster vermutlich auch. Sie sind alles andere als, lasst uns den Tod des Herrn verkünden. Sondern sie sagen, oh Finster, wir haben gedacht, er führt uns jetzt in das neue Reich. Und ist er tot, ermordet. Sie wussten nicht, was los ist. Dann kommt Jesus hinein in sie. Mitten durch die Wand, rein in das Haus. Er ermahnt sie, streng weist er sie zurecht und erklärt ihnen erstmal, was das alles soll. Und dann, als sie mit dem Wissen ausgestattet wurden, was sie brauchten, dann gingen sie hinaus, um den Tod zu verkünden. Das heißt, der Tod war für sie nicht etwa ein Desaster, was manch ein Ungläubiger heute gerne draus macht. Er sagt, klasse, große Reden geschwungen, als auf der Erde war dieser Jesus und dann Tod. Ist doch ein Desaster, oder? Nein, für die Jünger war es das letztlich nicht. Sie waren nicht länger beschämt. Sie waren nicht länger enttäuscht. Sie dachten nicht länger, dass man den Tod Christi verbergen müsste, sondern sie übernahmen die gegenteilige Haltung. Sie brachen das Brot miteinander, um den Tod Christi zu verkünden. Paulus geht sogar später so weit, dass er sagte in einem Brief an Korinth wieder, dass er unter ihnen, den Korinthern, nichts anderes wissen möchte als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist die Kernbotschaft, die er in dieser Gemeinde als fundamental, als grundlegend angesehen hat. Christus gekreuzigt. Und er ermahnt die Galater, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Paulus muss in diese Gemeinde gegangen sein, hat ein Plakat an die Wand geknallt und da war ein gekreuzigter Christus drauf. Paulus predigte nicht über irgendwelche akademischen Auslegungen der Lehren Christi. Er predigte auch nicht über das moralische Vorbild, das Jesus hat, wie es in manchen Kirchen heutzutage üblich ist. Sondern seine Predigt handelte von Christi Tod. Es ist der Tod Christi, der einzig und allein zählt. Und das ist, was wir als Hoffnung für diese Welt verkünden müssen. Warum? Weil nur aufgrund seines Todes und nur deswegen wir errettet sein können. Oder wir, die wir schon ihn als Herrn angenommen haben, errettet sind. Das ist etwas, wogegen sich ein moderner Mensch gerne auflehnt. Aber das ist die christliche Botschaft. Das Brechen des Brotes verkündet, dass der Tod Christi der einzige Weg ist, gerettet zu werden. Nicht sein moralisches Vorbild, nicht die sozialen Auswirkungen des Christentums, sondern der ermordete Leib und das vergossene Blut des Sohnes Gottes. Ich möchte einen kleinen Ausflug wagen. Und zwar der Ausflug heißt, warum ist das Problem eigentlich so groß? Und damit richte ich mich an diejenigen, die vielleicht noch nicht so diesen Sprung gewagt haben und sagen können, na klar, der Leib Christi ist für mich geschlagen worden und das Blut Christi ist für mich geflossen. Ich kann das nur in der Kürze tun, aber das Problem der Menschheit grundsätzlich ist, dass sie von Gott entfremdet sind. Dass sie nichts mit ihm zu tun haben. Aber das hier ist Gottes Welt, ob es uns gefällt oder nicht. Und jeder, der das irgendwie nicht annehmen will, im Bild gesprochen, der schlägt mit dem Kopf gegen die Wand. Oder der benimmt sich wie so eine Welle in einem tobenden Meer, die immer wieder gegen einen Felsen knallt. Der Felsen bleibt stehen. Die Welle zersplittert in 1000 kleine Wassertropfen. Wer gegen Gott kämpft, der verliert. Er endet in Niedergeschlagenheit, in Katastrophen und Verzweiflung. Und was deswegen diese Menschen brauchen, ist Gott zu erkennen, mit ihm versöhnt zu werden und von ihm gesegnet zu werden. Aber wie können wir das erreichen? Wie kriegen wir das hin, mit Gott versöhnt zu werden, von ihm Segen zu erfahren? Hiob sagt einmal, wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Wie soll er das machen? Und im Hinblick auf das Anspiel von Jonathan, ja, reicht es, wenn jemand sagt zu Gott, tut mir leid, was ich getan habe? Reicht das? Nein. Reicht es, wie es dann im Gebet, ich glaube Tobi war es, angesprochen hatte, ich nehme mir vor, nicht mehr zu sündigen. Ich will künftig unter deiner Herrschaft leben. Ist es das, was uns mit Gott versöhnt? Hilft das? Nein. Wir können es probieren. Einfach so nach Gottes Willen zu leben. Können wir mal probieren. Viele von uns haben es probiert. Wir haben alle versagt. Das klappt einfach erstmal nicht. Wir können keinen Erfolg haben. Scheiß Mann. Die wunderbare Botschaft. Wir verkünden. Die wunderbare Botschaft, wir verkünden, wenn wir das Mahl des Herrn einnehmen, den Tod Christi. Oh. Ist, dass etwas geschehen musste. Es reicht nicht einfach nur Entschuldigung zu sagen. Die wunderbare Botschaft ist, dass der Herr zum Sündenträger für uns wurde. Und da ihr alle lest, lese ich es auch mal vor. Jesus sagt einmal, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Solche Zeugnisse gibt es in der Bibel an vielen Stellen. Zum Beispiel, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Oder, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. All dies bedeutet, dass Gott unsere Sünden auf seinen Sohn gelegt hat und ihn bestraft hat. Er hat seinen Leib zerbrochen und das ist der Grund, warum wir das Brot brechen und Traubensaft oder Wein trinken. Sonst wird es zu hell im Gesicht. Petrus ruft einmal ganz deutlich, Christus ist es, der unsere Sünden an seinem Leib, selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Damit ist das Kreuz gemeint. Damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Wir wurden eben nicht mit Silber oder Gold, mit Aktienpaketen oder Immobilienverkäufen erworben, sondern tatsächlich durch das kostbare Blut Christi. Und die frühe Gemeinde kam zum Brotbrechen zusammen, so sagt es zumindest der Text, um genau das zu verkünden, dass das der Weg Gottes ist, Menschen mit Gott zu versöhnen, indem sein unschuldiger Sohn schuldig gemacht wurde und brutal ermordet wurde. Sie sind zusammengekommen, um zu verkünden, dass ein gerechter Gott nicht vorgeben kann, er hätte unsere Sünde nicht gesehen. Sie sind zusammengekommen, um zuzugeben, Gott kann nicht einfach fünfe gerade sein lassen. Er kann nicht einfach die Übertretungen so unter den Teppich kehren, wie wir das vielleicht mitmenschlich oder zwischenmenschlich machen. Der gerechte Gott muss strafen. Er kann nicht anders. Er ist heilig. Er ist gerecht. Und deswegen hat er das Ganze an seinem Sohn durchgeführt. Und deswegen treffen wir uns, um Brot zu brechen und Traubensaft zu trinken. Wir verkünden, dass Gott uns deshalb vergeben hat und deshalb unsere Sünden ausgelöscht hat und deswegen unsere Schuld weggetan hat, weil Christus gelitten hat und unserer Schuld gestorben ist. Der vierte Grund. Der neue Bund. Ja, wer das Einsetzungsgeschehen vor Augen hat, dass Jesus den Kelch nahm und sagt, dies ist der Kelch, das ist das Blut, das ist der neue Bund in meinem Blut. Die frühen Christen haben nämlich nicht aufgehört, nur über die Vergebung nachzudenken. Sie haben auch an das gedacht, was durch den Tod Christi für sie möglich wurde. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und wenn wir zum Mahl des Herrn zusammenkommen, gerade dann, wenn wir den Kelch nehmen, stellt euch bitte die Frage, was für ein Bund ist das? Ja, also wir kennen auch den Ehebund als Begriff. Dann kennen wir einen Bund, wo kein junger Mann gerne hingeht, aber das ist was ganz anderes. Aber wir kennen Verträge. Ja, Gott hat mit uns einen Vertrag geschlossen. Und dieser Vertrag wurde nicht mit Tinte unterschrieben, sondern mit Blut. Was übrigens im Alten Testament sehr oft passiert, dass Verträge mit Blut, mit dem Blut eines Opfertieres zum Beispiel, besiegelt wurden. Jemand hat mal behauptet, dass jeder Bund, den Gott mit einem Menschen geschlossen hat, ein Blut eines Opfertieres zur Folge hatte. Ich habe das nicht geprüft, aber mir fallen einige Szenen ein, wo das wirklich so ist. Ja, Abraham musste ein Tier opfern und es wurde ein Bund gegründet. Und wir reden hier tatsächlich von einem ganz neuen Bund. Aber was bedeutet denn dieser Bund für uns? Was feiern wir, wenn wir dieses Mahl des Herrn feiern? Was ist dieses Neue? Dieser neue Bund wird an vielen Stellen im Neuen Testament beschrieben. Aber ich möchte eine Stelle mit euch gemeinsam jetzt lesen, wo ich denke, dass dieser Bund hervorragend zusammengefasst wird. Und relativ weit hinten im Neuen Testament findet ihr den Hebräerbrief und dort das Kapitel 8. Ich glaube, das ist der Text. Wer vorhin keine Bibel sich hat geben lassen, kommt nicht drum rum, es zu lesen hier vorne. Hebräer 8, die Verse 8 bis 12. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Also jetzt kommt der neue Bund. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn, und ich werde sie auch auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen Gott, und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Das schwierigste Wort, was ein Mensch sagen kann, oder eins der schweren Worte, war Entschuldigung. Wisst ihr, was noch schwerer ist? Zu sagen, ich vergebe dir. Ja, mich reizt jetzt das Thema Vergebung im christlichen Sinne nochmal auszulegen, aber das machen wir mal später. Aber wenn jemand am anderen sagt, ich vergebe dir, dann übernimmt er ein Versprechen. Dann schwört er im Grunde genommen etwas, nämlich zu sagen, ich werde daran nie wieder denken. Das ist schwierig. Wir Menschen haben ein Erinnerungsvermögen. Es kommen Gedanken hoch. Aber wir verpflichten uns, wenn wir jemandem sagen, ich werde dieser Sache nicht mehr gedenken, verpflichten wir uns zu sagen, wenn es wieder hochkommt in meiner Erinnerung, werde ich mir selbst befehlen, nicht darüber nachzudenken, nicht mehr an das Böse, was X oder Y mir angetan haben, nachsinnen und mich nicht in Selbstmitleid wälzen. Und ich werde erst recht keinem anderen nochmal davon erzählen. Und überhaupt nicht, wenn ich in Kontakt wieder mit dir trete, dann soll diese Sache unser Verhältnis nicht mehr belasten. Das ist christliche Vergebung. Warum? Weil Christus so vergibt. Das war der letzte Vers. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Du mögest der schwärzeste Sünder dieser Welt sein. Du magst ein Leben der Sünde geführt haben bis zum heutigen Tag. Aber ich und alle anderen Christen in diesem Raum sind ermächtigt, dir zu sagen, dass es da ein ganz neues Abkommen gibt. Einen neuen Bund. Eine ganz andere Art des Lebens. Wenn du glaubst, dass Christus, der Sohn Gottes, deine Strafe für dich getragen hat und für deine Sünden gestorben ist, dann sagt Gott dir, deiner Sünden und deiner Ungerechtigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Sie werden weg sein, ausgewaschen, nie wieder gesehen werden. Nicht nur das wird er dir sagen, dass er dein Gott ist, sondern du wirst auch anfangen, ihn kennenzulernen. Er wird dir sagen, dass er dich in seine Familie hineinadoptiert hat, dass du sein Kind geworden bist. Er wird dir ein neues Leben geben. Er wird dir Kraft geben und wird in dir durch seinen Heiligen Geist Veränderung bewirken. Er wird an dir arbeiten, dass du immer mehr seinem Ideal entgegenkommst. Du wirst wie eine Person in einem ganz anderen, in einem ganz neuen Universum sein, weil du das geglaubt hast. Du wirst eintreten in die Bedingungen dieses neuen Bundes und du wirst in der Lage sein, dem Tod, dem Gericht und der Ewigkeit in einer ganz neuen Art entgegenzublicken. Und das ist das, was Christus durch seinen Tod bewirkt hat. Sein Blut ist der neue Bund und Gott bietet ihn dir an. Du musst nur glauben. Die frühen Christen trafen zusammen, um das Brot zu brechen und damit den Tod zu verkünden und alles, was daraus folgert, nämlich der neue Bund. Der fünfte Bund. Die letzte Sache, die der Apostel Paulus betont, ist nämlich, so oft er dies tut, heißt es, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Vergesst dies nicht. Sie erinnerten sich an den, der starb. Ich glaube, Martin hatte das vorhin in der Gebetsgemeinschaft auch schon erwähnt. Aber er ist ja nicht im Grab geblieben, sondern nach einigen Tagen auferstanden, auf der Erde herumgewandert, hat noch einige Sachen geklärt und ist dann in den Himmel aufgefahren. Das heißt, die Christen damals erinnerten sich daran, dass Christus jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Dass er in der Herrlichkeit des Himmels ist. Und auf die Erde herunterschaut. Sie beobachtet. Er wartet, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße bereitet werden. Er regiert alles. Und er wird wiederkommen, das hat er fest zugesagt, um seine Leute zu sich zu holen. Lest mal 1. Thessalonicher Brief. Nur das erste Kapitel. Und da auch nur die erste Hälfte. Das waren feine Christen, Leute. Die haben sich nämlich bekehrt, um dem wahren, lebendigen Gott zu dienen. Haben sich wegbekehrt von den Götzen. Und warum? um Jesus Christus aus den Himmeln wieder zu erwarten. Das war so eine Erwartung, die in ihrem ganzen Leben zum Ausdruck kam. Jesus kommt wieder. Menschen, die sich zu Christus bekehren, sind damals Sklaven gewesen. Und heute Sklaven. Sklaven der Sünde. Menschen, die sich zu Christus bekehren, sind vielleicht teilweise ganz normale Leute, sind vielleicht Leute, die ganz schweres Leben haben, die misshandelt wurden, die bösartige Krankheiten in sich tragen, oder. Sie gehen durch eine verrückte, durch eine böse, durch eine verkehrte Welt. Und alles ist gegen sie. Die Welt, das eigene Fleisch und der Teufel. Aber sie brachen das Brot und sie erinnerten sich nicht nur an das, was er getan hat, sondern auch an das, was er zu tun vorhat. Damit haben sie dann im Gebet beim Brechen des Brotes ihre Blicke zum Himmel erhoben und gesagt, Herr, komm wieder. Und sie sagten, wir selbst sind für die Ewigkeit bestimmt. Wir sind die Kinder Gottes. Wir sind die Miterben Christi. Wir haben ein, wie es im 1. Petrus 1, Vers 4 heißt, ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil, das in den Himmeln für uns aufbewahrt ist. Was macht es schon aus, wenn Menschen uns töten, uns verschmähen oder diese Welt, auf der wir leben, zerstört wird? Wir haben ein Erbe, das uns nicht genommen werden kann. Es ist unser. Es wird da sein, wenn er wiederkommt. Aber dann wird er uns mit sich nehmen. Wir werden die Ewigkeit in seiner Gegenwahrt verbringen. Das ist Mahl des Herrn.